haben heute den 28.03. für Grönland eine weitere Provokation. US-Vizepräsident J.D. Vance und seine Ehefrau reisen nach Grönland. Die dänische Regierung sieht in dem Besuch eine weitere Provokation und auch bei den Grönländern stößt er auf wenig Begeisterung. Seit Anfang der Woche herrscht nur Verwirrung um diesen Besuch. Erst landen zwei US-Flugzeuge auf Grönland, die gepanzerte Fahrzeuge an Bord haben, als Vorhut für den US-amerikanischen Energieminister Chris Wright und den nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz. Die wollen, offiziell nicht eingeladen, vorbeikommen und unter anderem einen US-Militärstützpunkt besuchen. Gleichzeitig soll auch die Frau des US-Vizepräsidenten J.D. Vance der Insel einen Besuch abstatten und ein Hundeschlittenrennen besuchen. Eine Frau, die angeblich ein Faible für Grönland hat, glaubt man US-Präsident Donald Trump. Asha Vance sei eine, Zitat, sehr nette Frau, die das Konzept Grönlands liebt. Also das Konzept eines Landes? Sie wird begleitet von Will Wright und Waltz, sie will ein traditionelles Schlittenhundrennen besuchen. Das wird im Laufe der Woche wieder gestrichen. Und dann kommt die nächste Wendung. Asha Vance soll nicht alleine bleiben, verkündet plötzlich ihr Ehemann. Der US-Vizepräsident J.D. Vance, sharing is caring, kommt auch nach Grönland. Hi Leute, es gab eine solche Aufregung über den Besuch von Asha in Grönland, dass ich dachte, den Spaß soll sie nicht alleine haben. Ich begleite sie, verkündet der Vizepräsident auf Social Media. Ich besuche unseren Militärstützpunkt und werde ich noch checken, was dort in Sachen Sicherheit los ist. Ich lese es so vor, wie er es geschrieben hat, ne? Das ist Amerikaner, da ist nichts mit. Also ich zitiere, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika schrieb auf Social Media, ich besuche unseren Militärstützpunkt und werde ich noch checken, was dort in Sachen Sicherheit los ist. Ihr wisst, viele andere Länder haben Grönland gedroht, das Territorium bedroht und auch die Wasserwege. Ihr wisst, Amerika, klar. Grönland nimmt das natürlich nicht so gut auf. Bedroht fühlen sich viele Grönländer im Moment allerdings vor allem von den USA. Trump hat kürzlich nochmal unmissverständlich gesagt, man werde so weit gehen wie nötig. Zitat, wir brauchen Grönland, Dänemark muss uns Grönland überlassen. Zitat Ende. Das finden die Inselbewohner sehr beunruhigend. Zitat, es ist zu viel, Grönland ist nicht zu verkaufen, sagt jemand. Zitat, sie kommen einfach spontan her, wie es ihnen passt. Das geht nicht, findet ein anderer. Die große Mehrheit der Menschen in Grönland möchte nicht zu den USA gehören. Gleichzeitig will die Bevölkerung unabhängig sein von Dänemark. Derzeit verhandeln die Grönländer nach einer Wahl über eine neue Regierung. Grönland gehört zu Dänemark, ist politisch in Teilen autonom. Kopenhagen hat wenig Interesse dran, die größte Insel der Welt an die Amerikaner abzutreten, denn Grönland macht Dänemark und damit ganz Europa zu einer arktischen Macht. Deshalb macht die Regierung in Dänemark nochmal klar, die rote Linie ist überschritten. Zitat, wir wehren uns gegen diese Eskalationsseiten der USA. Von dänischer Seite aus ist die Linie klar. Das war schon immer so, sagt Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen im dänischen Fernsehen. Zitat, wir sagen deutlich, wir werden uns nicht damit abfinden, dass die Amerikaner glauben, sie können entscheiden, wie das dänische Königreich in Zukunft aussehen soll. Das ist eine Entscheidung, die Dänemark und Grönland gemeinsam treffen. Zitat Ende. Angespannt blickt Dänemark heute Richtung Norden. Und auch die 56.000 Grönländer fragen sich, was will der US-Vizepräsident und seine Delegation mit einem Besuch erreichen? Nur nach dem Rechten sehen auf dem eigenen Militärstützpunkt? Das glauben die wenigsten. Couch J.D. Vance und seine Delegation um Signal-Chat-Inhaber, Account-Inhaber bewegt sich Richtung Grönland. Und es ist natürlich eine Vollkatastrophe. Nicht nur, wie die Argumentation bis jetzt da aussieht, sondern wie immer wieder weiter eskaliert wird. Das ist ja nicht verhältnismäßig. Da wird offen mit Annexion gedroht. Immer und immer wieder. Ob der Vance seine Lieblingscouch mit dabei hat im Flugzeug? Erdbeben erschüttert Myanmar, Schäden auch in Thailand. Nach dem starken Erdbeben in Teilen Südostasiens versuchen die Behörden, sich einen Überblick über das genaue Ausmaß der Schäden zu verschaffen. Vor allem von der Katastrophe betroffen sind Myanmar und Thailand. Die Behörden in der thailändischen Hauptstadt Bangkok erklärten den Ort zum Katastrophengebiet. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Ein im Bau befindliches Hochhaus stürzte ein. Dabei kamen nach Regierungsangaben mindestens 3 Menschen ums Leben. Zahlreiche werden noch in den Trümmern vermisst. Thailands Ministerpräsidentin Shinawatra sagte der Bevölkerung Unterstützung zu. In Myanmar, wo sich das Epizentrum des Bebens befand, rief die Militärregierung für weitere Teile des Landes den Notstand aus. Dort sind nach ersten Berichten mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Neben Gebäuden seien auch Straßen und Brücken beschädigt worden, hieß es. Die Militärjunta bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Indien hat bereits zugesagt, sowohl Myanmar als auch Thailand zu helfen. Die Behörden in China berichten, es habe Schäden in der an Myanmar angrenzenden Provinz Yunnan gegeben. Auch in Teilen von Indien, Bangladesch und Vietnam waren die Erdstöße zu spüren. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Also schweres Erdbeben in der Region. Ich habe dazu auch, das ist erstmal nur ein umfassender Artikel, der so ein bisschen allgemein sagt, was da los ist. Ich habe einen zweiten Artikel aus der Tagesschau, der sich nochmal damit befasst. Tote und Verletzte durch schweres Erdbeben. Noch ist das Ausmaß des schweren Erdbebens in Myanmar und Thailand unklar. Besonders im Bürgerkriegsland Myanmar ist die Lage unübersichtlich. Es gibt zwar inzwischen erste Berichte über Toten und Verletzte. Das heftige Erdbeben in den Südostasien hat Myanmar und Thailand ersten Berichten zufolge mehrere Menschenleben gefordert. In Myanmar starben Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen. Aus dem benachbarten Thailand meldeten Behörden 3 Tote. Die Nachrichtenagentur DPA berichtet hingegen von mindestens 21 Toten in Myanmar. Die DPA berief sich dabei auf Nachrichtenseite Mizzi Ma News, die wiederum Angaben von Hilfsorganisationen und lokal nicht genannten Quellen anführt. Wie die staatliche myanmarische Nachrichtenagentur Kit Tide Media unter Berufung auf Rettungskräfte berichtet, stürzte in der Stadt Mandalay eine Moschee ein. 10 Besucher sollen dabei getötet worden sein. In Tunggu starben demnach mindestens 5 Menschen beim Einsturz eines Klosters, in dem Vertriebene untergebracht waren. Mehrere Menschen sollen sich noch unter den Trümmern befinden. Zudem soll in einem eingestürzten Hotel in Aung Ban, einem Ort im Landesinneren nahe dem Epizentrum, zahlreiche Menschen eingeschlossen sein. In Saigang brach eine alte Brücke ein. Fotos zeigen zudem beschädigte Pagoden in Myanmars Hauptstadt Nai Pai Tha, Risse auf Straßen und Schäden in einem Krankenhaus. Das Rote Kreuz in Myanmar warnte zudem vor der Gefahr, dass Dämme entlang des Flusses Irrawaddy beschädigt worden seien und brechen könnten. Der Strom gilt als wichtigste Lebensader in Myanmar. Seit einem Militärputsch im Februar 2021 versinkt das frühere Birma ohnehin schon in Gewalt und Chaos. Verschiedene Rebellengruppen kämpfen teils erfolgreich gegen die Armee. Viele Gebiete des Landes sind nur schwer zugänglich. Informationen über Schäden und Opfer gelangen daher nur sparlich an die Öffentlichkeit. Die herrschende Militärjunta rief für weite Teile des Landes den Notstand aus. Die Maßnahme gelte für die Hauptstadt Nai Pai Tha, Mandalay und für 6 Regionen und Bundesstaaten des Landes, meldete der staatliche Fernsehsender MRTV. Das Erdbeben erschütterte das auch an Myanmar grenzende Thailand. In der Hauptstadt Bangkok brach der Rohbau eines 30-stöckigen Hochhauses nach Erschütterung in sich zusammen. Videos im Internet zeigen, wie das Gebäude zusammenstürzte, während Arbeiter davonliefen. Von den Dutzenden Menschen, die von den Gebäudetrümmern verschüttet worden seien, seien mindestens 3 tot, teilte das thailändische Vizeregierungschef Phuntham Wichachai mit. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Nothelfer berichtet, konnten mehrere Überlebende gerettet werden. Minutenlang bebte in der thailändischen Metropole die Erde. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Stadt waren tausende Menschen auf der Straße. Viele rannten. Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freiem Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht. In vielen Wohnanlagen ließ das Beben die Schwimmbecken überschwappen. Thailands Ministerpräsidentin Pethongtang Shinawatra oder Shinawatra, die angesichts des Erdbebens eine Reise abgesagt hatte, sagte der Bevölkerung jegliche notwendige Hilfe zu. Sie habe alle relevanten Behörden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, Nothilfe zu leisten, erklärte Peng Tongran am Freitag. Zudem warnte sie vor möglichen Nachbeben. Zitat: Ich möchte alle bitten, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Bitte seien Sie vorsichtig. Zitat Ende. Auch das Auswärtige Amt rief deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger, die sich derzeit in Thailand aufhalten, zur Vorsicht auf. Betroffene sollten die Nachrichten verfolgen und die Verhaltenshinweise der öffentlichen Behörden sowie der Reiseanbieters oder der Hotels beachten. Zudem rief die Behörde dazu auf, sich in Krisenvorsorgeliste des Ministeriums einzutragen und beziehungsweise bereits vorhandene Angaben zu aktualisieren. Dem Deutschen Reiseverband liegen derzeit eigene Angaben zufolge, jedoch keine Informationen über verletzte Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland vor, die sich in Thailand aufhalten. Aktuell seien mehrere tausend Touristen aus der Bundesrepublik in Thailand, die wenigstens davon würden sich in Bangkok aufhalten. Das Erdbeben, dessen Epizentrum in Myanmar, der nahe der Stadt Saigang verortet wurde, hatte dem deutschen Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7. Ein zweites Beben, 12 Minuten später, soll die Stärke von 6,4 gehabt haben. Der Erdbebenherd befand sich in nur 10 Kilometer Tiefe. Dadurch könnten die Schäden verheerend sein, weil die Energie der Erdstöße wegen der geringen Tiefe nur wenig gedämpft an die Erdoberfläche wirken konnten. Erschütterungen waren auch in Teilen Chinas, Indiens, Bangladesch zu spüren. In China waren vor allem an Myanmar angrenzende Provinz Yunnan betroffen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Unter anderem auch die Großstadt Kunming und die touristenbeliebte Orte Lijiang und Dali. Der Katastrophenschutz in der Stadt Ruili sprach von Schäden an Häusern und Verletzten, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Wissenschaftler hatten die Gefahr weiterer Erdbeben in Myanmar für sehr realistisch. Nach Angaben des Deutschen Geoforschungsinstitutes sind mehrere Nachbeben möglich, die in der Anzahl und Stärke mit der Zeit abnehmen. So könnte es in den nächsten Stunden bis Tagen Nachbeben der Stärke 6 bis 6,5 geben. Es könnte aber auch zu einem zweiten starken Beben kommen. Erdbeben sind in Myanmar relativ häufig. Laut USGS ereignete sich zwischen 1930 und 1956 sechs starke Beben mit einer Stärke von 7,0 in der Nähe der sogenannten Saigang-Verwerfung, die sich vom Norden in den Süden durch das Land zieht. Katastrophe. Asien. Erdbeben mit potenziellen Nachbeben in den nächsten Stunden und Tagen. Ach du Scheiße. Also ihr könnt sicher sein, dass diese Opferzahlen noch explosionsartig nach oben gehen werden. Besonders wenn es heißt, dass die Regionen da teilweise sehr schlecht erschlossen sind. Das ist wirklich schlimm. Ich halte euch auf dem Laufenden im Zusammenhang mit der Entwicklung vor Ort. Das wird sicherlich erst am Sonntag einigermaßen klarer sein. Also ich gehe davon aus, dass das im Rahmen der nächsten Woche klar wird, wie die Schäden da aussehen. Ne? Also so richtig klar. Auf der Suche nach dem Gemeinsamen. 16 Arbeitsgruppen haben ihre Ergebnisse vorgelegt. Nun müssen die Chefunterhändler wieder ran. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gehen weiter und dürften alles andere als leicht werden. Friedrich Merz selbst hat die Erwartungen hochgeschraubt. Noch am Wahlabend hatte der vermutlich nächste Kanzler seine Forderung wiederholt, bis Ostern einen Koalitionsvertrag zu haben. Zitat: Ich finde, es sollte eine Zeit sein, die maximal ausreicht, um eine Regierung in Deutschland zu bilden. Merz will so schnell wie möglich ins Kanzleramt, um zügig Gesetze auf den Weg zu bringen, die die Stimmung im Land bis zum Sommer deutlich verbessern sollen. So hatte er es angekündigt. Doch inzwischen hat Merz gemerkt, dass Koalitionsverhandlungen Zeit brauchen, wenn am Ende etwas Gutes dabei rumkommen soll. Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Lieber 2 bis 3 Tage länger verhandeln und einen guten Vertrag, als Wochen, Monate oder sogar Jahre zu streiten. Merz ist nun gefordert, denn seine Partei erwartet, dass sich sehr viele Forderungen der Union im Koalitionsvertrag wiederfinden. Besonders nachdem Merz die Schuldenbremse gelockert und 500 Milliarden Euro schweres Schuldenpaket auf den Weg gebracht hat. Das Schuldenpaket verschafft der nächsten Regierung zwar deutlich mehr Spielraum, doch dafür hat Friedrich Merz einen Preis bezahlt. Seine Glaubwürdigkeit hat gelitten, bei Wählerinnen und Wählern in der eigenen Partei. Zitat: Wir alle müssen vor der Illusion warnen, dass jetzt durch viele neue Schulden praktisch unbegrenzt Ausgaben möglich sind, mahnte Merz. Das Gegenteil ist richtig. Die erste Etappe der Koalitionsverhandlungen ist inzwischen abgeschlossen. 4 Wochen nach der Wahl liegen erste Verhandlungsergebnisse auf dem Tisch. In 16 Arbeitsgruppen haben Fachpolitiker der Union versucht, ihre Position durchzubringen, aber die SPD hält klar dagegen. Das bedeutet, in vielen Punkten liegen Schwarz und Rot noch weit auseinander. Jetzt sind also die Chefunterhändler von CDU, CSU und SPD gefragt. Dazu gehört auch SPD-Chef Lars Klingbeil. Er hat schon mehrere Koalitionsverhandlungen miterlebt und weiß, Zitat, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus Unterschiede gibt, dass es auch mal knirscht. Es wäre verwunderlich, wenn man sich bereits wenige Wochen nach einem harten Wahlkampf sofort einig wäre. Es seien unterschiedliche Parteien, die jetzt das Gemeinsame suchen. Gemeinsam zu finden ist vor allem bei den Themen Migration, Steuern und Finanzen sehr schwierig. Die Union will zum Beispiel Besserverdienende entlasten. Die SPD will sie belasten und den Spitzensteuersatz erhöhen. Die Union will Unternehmenssteuern senken. Die SPD erlaubt, dass dafür nicht genug Geld da ist. Denn das 500 Milliarden Euro Schuldenpaket ist ausschließlich für Investitionen gedacht, zum Beispiel in die Bahn, Schulen oder Krankenhäuser. Und die Schuldenbremse wurde für Investitionen in die Bundeswehr und die Sicherheit gelockert. Alles andere muss aus dem regulären Haushalt bezahlt werden. Lars Klingbeil sieht deswegen noch größeren Klärungsbedarf. Zitat: Für mich ist wichtig, dass alles in diesem Koalitionsvertrag geklärt ist. Deswegen geht es darum, dass wir gründlich jetzt die Sachen ausdiskutieren. Dass wir klar sind in der Frage, wie wird das Land künftig regiert. Friedrich Merz wird nun Verhandlungsgeschick beweisen müssen, um das durchzusetzen, was er angekündigt hat. Einen echten Politikwechsel, vor allem in der Wirtschaft und Migrationspolitik. wo er etwa Zurückweisungen an der Grenze ab dem nächsten Tag seiner Kanzlerschaft angekündigt hat. Das werden anspruchsvolle Gespräche und wir sind noch nicht bei einem Vertrag. Aber bis Ostern sind es ja noch gut 3 Wochen.
Ich sage,
wenn Friedrich Merz weiter so macht, wird Friedrich Merz einfach weiter, ich meine, das kann er ja machen. Meine Empfehlung an Friedrich Merz ist, wenn er nicht weiß, was er tun soll, einfach grüne Politik umsetzen. Das ist ja auch das, was im Zusammenhang mit der Vergangenheit auch bei der Abschaffung der Reform der Schuldenbremse und bei dem Sondervermögen einfach stattgefunden hat. Das war grüne Politik. Wenn Friedrich Merz also nicht weiter weiß und nicht gucken, was er machen soll, er soll sich einfach, ein Telefonat mit Robert Habeck führen und sagen, Herr Habeck, was wollten Sie eigentlich letztes Mal nochmal machen, wo wir dagegen waren? Dann sagt der Habeck, ja, das. Und dann sagt er, ah ja, das machen wir jetzt. Wenn das hier allerdings ein bisschen schwieriger wird, und ich habe in Teilen der Arbeitsgruppen schon Diskrepanzen gesehen, die ich als, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es da einen Konsens geben soll, denn die Union hat sich in ihrer Position teilweise über die letzten 4 oder 3 Jahre so weit nach rechts bewegt, dass man nicht weiß, wie das mit einer sozialverträglichen oder sozialverträglicheren SPD funktionieren soll. Also in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie das dann noch funktionieren soll. Das ist für mich nicht nachvollziehbar oder wie sowas passieren soll. Aber wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja doch einen Konsens. Also hoffentlich gibt es einen Konsens, weil ansonsten wäre das ja schlecht und würde alles sehr, sehr lange dauern. Ich wollte euch nur ein Update geben, weil ja jetzt die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorgelegt haben. Jetzt, um nicht ganz in einzelne Details der Arbeitsgruppen reinzuschauen, ich glaube, das macht auch wenig Sinn, solange es da keine Kompromissentscheidung gibt. Wir warten am Ende einfach auf den Koalitionsvertrag und dann schauen wir mal. Ne? Dann gucken wir einfach mal rein. Die Jugend übernimmt den Kampf. Die Oppositionspartei CHP hat die Proteste in der Türkei ausgelöst. Jetzt zieht sie sich zurück. Die jungen Menschen gehen so entschlossener auf die Straßen. Türkei gerade ziemlich heiß, darum interessanter Artikel. Die türkische Opposition macht Pause. Eine Woche lang hatte die zweitgrößte Partei im Land, die linkspatriotische CHP, jeden Abend zu Kundgebungen vor dem Istanbuler Rathaus aufgerufen. Freiheit für den inhaftierten Oberbürgermeister der Stadt, Ekrem İmamoğlu. Gerechtigkeit für das Land. Ende der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Hunderttausende Menschen kamen nicht nur nach Istanbul. Im ganzen Land gab es große Demonstrationen gegen die Regierung. Doch dann kündigte die CHP an, ihre Kundgebung auszusetzen. Dass die Proteste trotzdem weitergehen, liegt an der türkischen Jugend. In mehreren Städten besetzen sie täglich Parks, blockieren Straßen und steht der Polizei gegenüber. Aber Demonstrationen sind in vielen Städten verboten worden. Binnen einer Woche führt die Polizei fast 2000 Menschen ab. Unter ihnen sollen auch Kinder sein. Die CHP hat eine Massenbewegung ausgelöst. Dabei hatte das, was sie in Istanbul vor dem Rathaus veranstaltet, eher Festivalcharakter. Bühnen, Scheinwerfer, Musik und Reden und in den Straßenecken ein paar Köfteverkäufer. Während Oppositionsführer Özgür Özel jeden Abend stundenlang über Widerstand sprach, war es die Jugend, die ihn rund 100 Meter weiter den Weg zeigte. Tränengas-Festival nannten manche diesen Teil der Kundgebung. In die Kampfzonen trauten sich nur vereinzelte Erwachsene. Zitat, jeden Tag reden die Politiker dasselbe, schimpfte etwa ein mit Schal vermummter Mann auf einer der letzten Demonstrationen. Er wurde von Schüssen aus Tränengaspistolen unterbrochen. Die Opposition sollen die Leute hier nicht alleine lassen, meinte er. Zitat, die wissen doch gar nicht, was los ist und was den Kindern passiert. Fast alle um ihn herum waren jung, Studierende, Schüler, Auszubildende. Sobald auf Oppositionsbühnen das letzte Wort gesprochen war, ging der Kampf der Jugend um eine neue Türkei erst richtig los. Mehr Tränengas, mehr Wasserwerfer, mehr Festnahmen. Nur vereinzelte CHP-Abgeordnete kamen den Demonstrierenden zur Hilfe. Sie schrien Polizisten an, sich zurückzuhalten und versuchten, die jungen Menschen zum Gehen zu bewegen. Der CHP-Chef ließ sich nicht blicken. Seine Partei gibt sich derweil Mühe, einen Straßenkampf zu verhindern. Leicht ist das nicht. Provokateure sollen sich unter die Massen gemischt haben. Viele glauben, dass sie die Polizei angreifen, damit sie einen Grund hat, gegen die Demonstrierenden vorzugehen. Das schürt bei manchen jungen Menschen noch mehr Wut. Ich verstehe, dass die Jugendlichen aufgebracht sind, sagt der CHP-Abgeordnete Sezgin Taneroğlu aus dem südosttürkischen Diyarbakır. Er gehört zu den wenigen Oppositionspolitikern, die sich persönlich für die Demonstrierenden stark machen. Zuletzt erhob er schwere Vorwürfe gegen die Staatsgewalt. Manche festgenommene Jugendliche seien gefoltert worden. Taneroğlu fühlt sich verantwortlich für das, was ihnen passiert. Andererseits kann er auch seine Partei verstehen. Zitat, wir müssen das alles irgendwie koordinieren, sagt er. Anders als die letzten großen Anti-Regierungsdemos in der Türkei, die als Gezi-Bewegung in die Geschichte eingingen und vor 12 Jahren stattfanden, sind diese Proteste keine Sache der Zivilgesellschaft allein. Sie begannen mit der CHP, stehen deswegen zum Teil unter ihrer Schirmherrschaft. Unterstützt werden sie aber von vielen Menschen, die nicht zu den CHP-Anhängern zählen. Alle verstehen sich als Opfer der Regierungspolitik von Präsident Erdogan. Das lässt die Oppositionspartei größer wirken, als sie ist. Sollte die Situation eskalieren und es im schlimmsten Fall Tote geben, würde die CHP dafür verantwortlich gemacht werden. Die erste Protestwoche brachte der Partei einen Aufschwung, der Erwartungen weckte. Bisher war ihre Strategie Verteidigung statt Angriff. Das wird jetzt nicht mehr reichen. Am Samstag will die CHP noch einmal Massen für eine Kundgebung mobilisieren. Danach beginnt das Zuckerfest am Ende des Ramadans. Das bedeutet eine Woche Ferien. Das ist das Ende des Widerstands? Die Regierung will genau das, sagt Tanrikulo. Er schätzt, dass sich viele Leute fernhalten werden von den Protesten. Zuckerfest ist traditionell die Zeit des Familienbesuchs und des Urlaubs. Setzt die CHP weiter auf Widerstand, kann sie als Störenfried wahrgenommen werden. Verlängert sie ihre Protestpause, droht sie die Jugendlichen zu verlieren. Ein Dilemma. Leicht hat es die Partei seit Jahren nicht. Bei den vergangenen Kommunalwahlen gelang es ihr zwar, landesweit Kommunen von Erdogans islamischer konservativer AKP zu gewinnen, doch seit ein paar Monaten lässt die Justiz nicht nur reihenweise regierungskritische Meinungsmacher festnehmen, sondern setzt auch CHP-Bürgermeister ab und ersetzt sie durch regierungsnahe Treuhänder. In Istanbul geschah das nicht. Dafür hätten Oberbürgermeister İmamoğlu wegen Terrorunterstützung festgenommen werden müssen. Das Gericht schickte ihn am vergangenen Sonntag aber nur wegen Korruptionsverdacht in Untersuchungshaft. Vorerst wollte man von Terrorvorwürfen absehen, schrieben die Richter in ihrer Erklärung. Der CHP-geführte Stadtrat konnte daraufhin aus seiner Mitte einen Stellvertreter für İmamoğlu wählen. Die Erleichterung währte nur kurz. Wenige Tage später zwang die staatliche Rundfunkaufsicht den oppositionellen Fernsehsender Söcü TV zu einer 10-tägigen Sendepause. 3 andere Kanäle wurden mit Geldstrafen belegt und dürfen manche Sendungen nicht mehr ausstrahlen. Bis dahin hatten die Sender rund um die Uhr über die Proteste berichtet. Zitat: Aufhetzung der Öffentlichkeit zur Hass- und Feindseligkeit nennt die Rundfunkaufsicht das. Oder ganz ehrlich, super cringe, aber klingt auf jeden Fall nach einem Artikel, den man mal der Bild unterlegen könnte. Grundsätzlich, der gesamte Axel Springer Konzern könnte mit diesem Artikel bezogen werden. Aber sowas gibt's natürlich nicht. Zuvor hatte Präsident Erdogan die Opposition gewarnt. In einer Rede sagte er, es könne noch mehr passieren. Was er damit meinte, erklärte er nicht. Es gibt aber Gerüchte von einer baldigen Festnahme des Oberbürgermeisters von Ankara, Mansur Yavaş. Auch von der CHP ist zum Beispiel die Rede. Erste Ermittlungen gegen die Stadtverwaltung laufen. Yavaş steht für den nationalistischen Teil der Partei. Viele Anhänger wollen İmamoğlu nicht als Präsidentschaftskandidaten sehen. Sie halten ihn für zu populistisch, zu wenig nationalistisch und für käuflich. Es gibt noch eine Gruppe innerhalb der CHP, die dem inhaftierten Istanbuler Politiker nicht wohlgesonnen ist. Drahtzieher soll der frühere Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu sein. Seit er bei den Präsidentschaftswahlen 2023 gegen Erdogan verloren hat, ist wenig von ihm zu hören. Viele Parteibeobachter sagen aber, dass er und sein Team ein wichtiger Teil des innerparteilichen Machtkampfs sind, der seit Monaten stattfindet. Dazu gehört wohl auch ein Verfahren gegen den aktuellen Vorstand der CHP. Die Wahl von Özil zum Parteichef war etwa 1,5 Jahre soll manipuliert worden sein. Özil ist dem İmamoğlu-Lager zuzurechnen und droht, sein Amt zu verlieren. Kommen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die ausgerechnet ein früheres Parteimitglied angestoßen hatte, zu dem Ergebnis, dass die Wahlen weder frei noch fair waren, muss der Vorstand aufgelöst werden. Die CHP versucht gerade damit, einem außerordentlichen Parteitag zuvorzukommen. Aus Parteikreisen heißt es, dass İmamoğlu als Vorsitzender kandidieren und Özil absetzen will. Dem Bild nach außen würde das gut tun. İmamoğlu ist beliebter als der aktuelle Parteichef. Nach innen dürfte das aber die Gräben vertiefern. Es ist ein Rennen gegen die Zeit und ein Kampf an vielen Fronten. Dabei hatte die CHP versprochen, dass endlich alles gut werde. Das war ihr Slogan in Istanbul, mit dem zweimal die Bürgermeisterwahl gewonnen wurde. Frontmann İmamoğlu wurde mittlerweile trotz Untersuchungshaft und Suspendierung aus dem Bürgermeisteramt in einer landesweiten Mitgliederabstimmung zum Präsidentschaftskandidaten der CHP gekürt. Doch bisher gilt als unwahrscheinlich, dass er freigelassen wird. Es wäre ein zu großer Sieg der Widerstandsbewegung über den ewigen Präsidenten. Schließlich könnte dessen Ewigkeit in den nächsten und höchstwahrscheinlich vorgezogenen Wahlen durch den Volkshelden İmamoğlu beendet werden. Eieiei. Die Situation in der Türkei ist weiter aufgeheizt. Das aktuelle Problem der ganzen, was das Ganze noch auch ein bisschen prekärer macht, ist, dass die internationale Gemeinschaft überhaupt keinen Nerv hat für das, was da vor Ort stattfindet. Und meines Erachtens erscheint das auch als opportunistische Grundlage, die Erdogan da wahrgenommen hat. Aufgrund der Situation in der Europäischen Union, in der Ukraine, aufgrund der transatlantischen Situation mit Donald Trump, aufgrund der angespannten Weltsituation hat sich Erdogan wohl an dem Punkt gesehen, an dem er mit der Verhaftung eines beliebten Oppositionspolitikers, die vollziehen kann, damit auch irgendwie durchkommt. Und wenn man so ein bisschen die Ohren in die internationale Gemeinschaft reinstreckt und nach rechts und nach links guckt, dann kann man sagen, ja, diese Berechnung geht auch auf. Es gibt aus Deutschland diesbezüglich keine Bestrebungen, das weiter als mit einem kleinen, ist schlecht, dass da passiert, zu kommentieren. Aus Amerika natürlich schon gar nicht. Ne, das ist ja Trump, ganz ehrlich, ne, das ist Trump-Politik. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn die Bevölkerung das nicht komplett rumreißt, was man jetzt auch nicht bei einem Autokraten wie Erdogan garantieren kann, ne, weil da ja auch extrem viel die Polizei unterwegs ist, dann wird das böse enden. Und unter Umständen in einer vorgezogenen Wahl, die dann die Möglichkeit bietet, dass Erdogan erneut kandidieren kann. Obwohl der eigentlich schon längst nicht mehr Präsident sein dürfte. Der ist schon über alle Amtszeiten hinaus. Naja, wir bleiben auf dem Laufenden und gucken uns das an. So, das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.